Das ist der Elektroautomobil-Podcast.
Dieses Mal mit Markus Zacher. In der heutigen Podcast-Episode sprechen wir wieder einmal über Batterien. Und zwar über eine ganz bestimmte Batterietechnologie, die sogenannte Wechselstrombatterie. Ja, die nennt man auch AC-Batterie. Und bei dem einen oder anderen wird es jetzt vielleicht schon klingeln. Wie kann das sein? Batterien funktionieren doch eigentlich mit Gleichstrom. Und ja, was es damit aber jetzt konkret auf sich hat, das wird uns unser heutiger Podcast-Gast erklären. Und zwar kennt er sich damit, ja, mit dieser Technologie bestens aus. Herzlich willkommen, Niklas Lehnert vom Startup Bavertis. Hallo.
Hi, lieber Markus. Hi, liebe Zuhörer. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, Niklas, magst du dich vielleicht kurz unseren ZuhörerInnen vorstellen und ja erklären, was ihr bei Bavertis eigentlich macht oder wie ihr auch überhaupt auf die Unternehmensgründung oder auf eure Idee gekommen seid?
Ja, sehr gerne. Wie gesagt, mein Name ist Niklas Lehnert. Ich bin einer von 4 Gründern von Bavertis. Und ursprünglich angefangen haben wir mal in einem Forschungsprojekt zusammen mit einem alten Schulfreund. Da sind noch 2 weitere Gründer dann dazugekommen, weil als Gründerteam ist immer ganz gut, wenn man mehrere Kompetenzen abdeckt und nicht nur eine Kompetenz abdeckt. In meinem Fall ist es so, dass ich die betriebswirtschaftliche Komponente mit abdecke. Also ich komme aus dem Bereich Management. Die anderen 3 Teammitglieder haben einen Tech-Background. Der Manuel, einer unserer Mitgründer, der hat auf unsere Technologie promoviert und ist damit letzten Endes auch der Ideengeber und der Ideenträger unserer Technologie. Und ja, so haben wir eben mit einem Forschungsprojekt angefangen und uns langsam nach vorne gearbeitet, bis wir letzten Endes so weit waren, dass wir gesagt haben, okay, die Technologie ist wirklich so spannend, dass man da ein relevantes Industrieprodukt für die neue Mobilität draus machen kann. Und so sind wir letzten Endes dann gestartet.
Mhm. Kannst du das so zeitlich ein bisschen einordnen, wann ihr euch gegründet habt oder wann ihr euch auch zum ersten Mal vielleicht zusammengesetzt habt und die Idee entwickelt habt?
Ja, gerne. Also den Manuel kenne ich schon aus meiner Schulzeit. Unsere Wege haben sich nach dem Abi dann ein bisschen getrennt. Der eine ist direkt an die Uni gegangen, der andere hat erstmal eine Ausbildung gemacht. Und wir haben uns dann 2019 mal wieder in der Heimat getroffen. Ist jetzt keine Made-up-Story, ist tatsächlich so auf dem Bier, ganz klassisch. Und haben so gequatscht, was jetzt jeder so mit seinem Leben machen möchte, nachdem ich am Ende von meinem Master war und er am Ende von seiner Promotion. Und sind dann eben auf seine Promotion zu sprechen gekommen. Und da hatte er schon mal den Hinweis von der Vizepräsidentin von der Uni bekommen, dass das eigentlich schon ein spannendes Thema für Elektromobilität wäre. Und ob er nicht Lust hat, das nochmal genauer zu beleuchten im Kontext von einem Exist-Forschungstransfer-Antrag. Und so sind wir dann letztlich auf das Thema gekommen. Er hat mir das Thema erklärt und ich fand es super spannend. War eher auf der Suche nach praktisch meiner Anschlusstätigkeit an die Uni. Und so haben wir dann den Exist-Forschungstransfer-Antrag geschrieben und haben dann offiziell zum 01.01.2021 auch gestartet, also mitten oder kurz vor der Corona-Pandemie, haben das also voll mitgenommen. Mhm. Und das war aber letzten Endes der Starting Point auch für Bavertis und für all das, was wir jetzt letztlich umsetzen in einem Industriekontext.
Mhm. Das heißt, euch gibt es jetzt so ungefähr 2,5 Jahre. Und nachdem ihr euch quasi nach dem Bier getroffen habt, hat es nochmal so ein Jahr gedauert, bis ihr dann gesagt habt, so jetzt starten wir richtig mit der Gründung.
Genau, weil letzten Endes zum einen mussten wir den Antrag schreiben, einreichen. Mhm. Das war relativ aufwendig, wie es dann oft bei Anträgen ist. Das dauert eine Zeit lang, bis der geprüft und dann glücklicherweise auch genehmigt wurde. Und wir haben vor allem in der Anfangsphase durch diese Förderung die Chance gehabt, die Technologie auch nochmal ein bisschen tiefgreifender zu evaluieren, uns anzuschauen, ob die über den akademischen Kontext auch in einem industriellen Kontext umsetzbar ist. Und das haben wir auch gemacht. Da haben wir uns nochmal ein Jahr Projektlaufzeit Zeit genommen und haben dann letztes Jahr im März wirklich auch offiziell ausgegründet und aus dem ganzen Forschungsprojekt dann ein Startup gebaut.
Okay. Und wo sitzt ihr ungefähr?
Wir sitzen aktuell südlich von München im schönen Neubiberg, direkt zwischen Infineon und Airbus. Nein. Das ist eine ganz günstige Lage, weil hier sich auch die Universität der Bundeswehr befindet. Wir sind ein Spin-off von denen. Und da ist natürlich die Infrastruktur, was jetzt Laborräumlichkeiten, Forschungseinrichtungen angeht, super gut. Und davon haben wir in der Vergangenheit sehr stark profitiert, weil da wir auch ein bisschen Hardware oder eigentlich sogar 50% Hardware machen, ist es immer gut, wenn man auch Laborräume hat. Und dafür braucht man eben entsprechende Infrastruktur.
Alles klar. Ja, jetzt hast du ja schon über eure Technologie gesprochen, dass ihr euch da was Cooles überlegt habt. Ich habe es am Anfang mit der Wechselstrombatterie versucht, so grob zu umschreiben. Aber ja, vielleicht kannst du so ein bisschen erläutern, was jetzt eigentlich eure Technologie von einem klassischen elektrischen Antriebsstrang unterscheidet oder wie das genau dann funktioniert.
Dafür schauen wir uns im ersten Schritt am besten nochmal grob an, wie so ein konventioneller Antriebsstrang in einem Elektrofahrzeug aufgebaut ist. Per se, als Antriebskonzept haben wir die Batterie, die physikalisch gegeben ein Gleichstromsystem ist. Und dadurch bedingt brauchen wir im ersten Schritt mal zwei Schnittstellen. Die eine Schnittstelle ist eben der Onboard-Charger, damit wir auch die Möglichkeit haben, die Batterie mit einem Wechselstromsignal laden zu können. Das ist halt vor allem dann relevant, wenn wir zu Hause zum Beispiel an der Wallbox laden, um dann eben die auch unabhängig von der Schnellladeinfrastruktur die Batterie aufladen zu können. Das ist so der erste Part, den wir haben. Auf der anderen Seite die zweite Schnittstelle, um dann letztlich den Elektromotor mit der Batterie auch antreiben zu können, ist wieder eine Schnittstelle nötig, weil auch der Elektromotor braucht ein Wechselstromsignal. Dementsprechend die Schnittstelle der Inverter bzw. Motorcontroller, der dann aus dem Gleichstromsignal der Batterie wieder ein Wechselstromsignal macht. Und als dritte super wichtige Komponente haben wir immer das Batteriemanagementsystem, das letzten Endes die Temperatur, Strom, Spannung überwacht bzw. dann auch entsprechend feststellen kann, wie voll oder leer die Batterie ist. Und das so ganz grob umrissen, der Aufbau von so einem konventionellen System. Also wir haben ein Ladegerät auf der einen Seite, haben den Inverter auf der anderen Seite und dann eben das Batteriemanagement als übergeordnetes Überwachungssystem. Mhm. Und genau an diesem Dreiklang-Kontext setzen wir letzten Endes an, weil diese dreiteilige Struktur, die brechen wir auf und ersetzen sie mit der Bewährtes-Technologie. Und zwar, indem wir die drei genannten Komponenten erstmal stark miniaturisieren und direkt in das Battery Pack integrieren und dann letztlich mit einer Software, die den Ladeprozess, den Antriebsprozess und vor allem auch die Zustandsüberwachung, sprich das Batteriemanagement, übernehmen kann. Und damit haben wir letztlich eine softwaredefinierte Batterie oder eben auch eine Wechselstrombatterie erzeugt bzw. geschaffen.
Mhm. Also um das nochmal ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen. Also im klassischen, also halt eigentlich in jedem Elektroauto, es sieht ja so aus, wir haben eben die Hochvoltbatterie, wie du schon gesagt hast, immer mit Gleichstrom arbeitet, dazu den Onboard-Charger zum Laden. Und ja, eigentlich machen wir erstmal aus dem Wechselstrom, aus dem Stromnetz, immerhin erstmal einen Gleichstrom, um den zu speichern, um den dann aber wieder rauszuziehen und wieder einen Wechselstrom draus zu machen.
Genau.
Für den E-Motor. Und diesen zweiten Umrichtungsschritt, das ist ja dann, ja, wie du genannt hast, der Inverter. Und ihr habt jetzt quasi oder seid dabei, Batteriemanagement, den Onboard-Charger und diesen Inverter in einem System zusammenzufassen, anstelle von drei Einzelsystemen sozusagen.
Ganz genau.
Daher gibt sich vielleicht auch schon ein bisschen der Begriff AC-Batterie, also weil ihr quasi direkt mit Wechselstrom auf euer System reingehen könnt und auch wieder rausgehen könnt. Aber jetzt stelle ich mir das ein bisschen so vor, es ist ja nicht nur so, dass ich jetzt sage, gut, ich habe jetzt hier einen Onboard-Charger und den klebe ich jetzt hier an das Batteriepack ran und dasselbe mache ich mit einem Inverter und jetzt sage ich, jetzt habe ich hier so eine AC-Batterie gebaut, weil ich drei Teile in einem Gehäuse vereint habe. Ein bisschen anders funktioniert das ja bei euch, oder?
Genau, also wenn es so einfach wäre und man könnte die Teile einfach schrumpfen und sie dann ins Battery Pack integrieren, das wäre vielleicht auf der einen Seite schön, aber ist leider doch ein bisschen zu einfach. Letzten Endes, was wir machen, beziehungsweise was wir nutzen, um das System so umzusetzen, wie wir das aktuell machen, ist, auf der einen Seite brauchen wir Leistungs-MOSFETs, sprich sehr leistungsfähige Halbleiter, die wir auf der einen Seite nutzen. Und diese Leistungs-MOSFETs sind eben dafür verantwortlich, dass wir im ersten Schritt mal die Batteriezellen untereinander seriell und auch parallel verschalten können, beziehungsweise auch vollständig überbrücken können. Damit haben wir die Möglichkeit, dass wir drei Schaltzustände darstellen. Und jetzt kommt eben noch die zweite wichtige Komponente, die Softwarekomponente, ins Spiel, weil die Softwarekomponente letztlich das vorgegebene Signal erstellt, das dann über einen Master Controller gesammelt wird und dann an die einzelnen Batteriezellen bzw. MOSFETs weitergeleitet wird, die das dann entsprechend umsetzen und die einzelnen Batteriezellen zueinander eben seriell oder parallel schalten können. Und die Software ist da tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt, weil die letzten Endes erst ermöglicht, dass wir aus den Daten, die Hardware-Komponente mitgeneriert, weil auch wir messen Sachen wie Spannung, Strom, Temperatur, diese Software-Komponente gibt dann überhaupt erst die Möglichkeit, dass man eben ein stark optimiertes Belastungsprofil erstellt und das dann eben auch mit den entsprechenden Hardware-Komponenten umsetzen kann, um so dann ein optimiertes System zu erstellen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, was bringt das denn eigentlich, wenn ich die einzelnen Batteriezellen einfach nur seriell und parallel verschalten kann? Das hört sich ja erstmal trivial an. Der ganz große Vorteil, und das ist auch der Punkt, warum wir eben von einer AC-Batterie sprechen, ist, dass wenn ich jetzt auf der einen Seite Zugriff zu den einzelnen Batteriezellen habe und auf der anderen Seite auch noch die Möglichkeit habe, die dynamisch miteinander zu verschalten, dann kann ich mir das Battery Pack ein bisschen wie einen Lego-Baukasten vorstellen, bei dem ich das Signal, das ich gerne generieren möchte, so bauen kann, dass ich eben stufenweise die einzelnen Batteriezellen je nach Phase seriell oder parallel schalte und mir damit wie so eine kleine Treppe ganz schnell hintereinander eben diese einzelnen Batteriezellen übereinander stapeln kann. Und wenn ich das schnell genug mache und eine einigermaßen intelligente Software dahinter habe, kann ich mir dadurch eben unter anderem auch ein Wechselstromsignal generieren, das dann ohne weitere Peripheriegeräte direkt aus der Batterie generiert werden kann. Mhm.
Vielleicht auch nochmal so ein bisschen Unterschied zu einer klassischen Batterie dazu. Normalerweise ist ja eine Batterie, ich habe meine Anzahl Zellen, 100, 200 Stück, je nachdem. Die sind dann irgendwie verschaltet. Also es können natürlich auch mehr Zellen sein, aber gehen wir mal so vom klassischen Pack vielleicht mit 200 Zellen vielleicht aus. Und dann sind die normalerweise alle fest miteinander verbunden. Also es wird halt einmal so ausgelegt und dann sind die für alle Ewigkeit, keine Ahnung, zwei Zellen sind parallel verschaltet und davon dann 100 Stück in Reihe. Und dann komme ich auf so ein 400-Volt-System. Und ja, das wird halt alles hart miteinander verlötet und oder verschweißt, besser gesagt. Und dann ist das System aber immer statisch und kann halt immer nur seinen Gleichstrom ausgeben. Und ihr habt jetzt quasi diese Verbindungsstellen, also wo die Zellen miteinander verbunden sind, was ja normalerweise statisch ist, durch Halbleiterschalter ergänzt, also durch die MOSFETs, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Genau so ist es. Und weil wir eben jetzt weggehen von dieser statischen Verschaltung hin zu einer dynamischen, proaktiven Verschaltung, genau dadurch ergibt sich eben überhaupt erst die Möglichkeit, dass man so eine AC-Batterien bauen kann, weil diese statische Verschaltung, egal mit welcher Software ich da jetzt rangehe, das System ist dann eben statisch und da ändert im Zweifelsfall auch keine Software was dran. Mhm. Und deswegen ist eben dieser Zweiklang und auch ein bisschen die Komplexität bei unserem System darin versteckt, dass man sagt, okay, man hat auf der einen Seite die dynamische Verschaltung beziehungsweise dynamische Verbindung eben über die MOSFETs und hat auf der anderen Seite dann aber eben die Softwarekomponente, die diese Dynamik überhaupt erst ausnutzen und umsetzen kann, um dann eben diese AC-Batterie aufbauen und umsetzen zu können.
Okay. Und ja, du hattest ja sehr gut dir dieses Beispiel mit den Legosteinen gebracht. Also wenn ein Legostein eine Zelle ist, dann nehme ich halt erstmal eine, die Spannung von einer Zelle, dann staple ich eine zweite dazu, dann habe ich quasi die Spannung von zwei Zellen übereinander, dann nehme ich die dritte, vierte und irgendwann gehe ich wieder runter. Ich baue quasi wieder die Steine langsam ab, so dass da meine Spannung einmal hochgeht und einmal runter. Das sieht am Endeffekt ja dann aus wie so eine gestufte Welle, die ich dann daraus erzeugen kann.
Genau, so ist es.
Und jetzt ist ja so ein bisschen so, ich habe ja mit den Zellen immer, also eine Zellspannung liegt ja irgendwo zwischen 3 und 4 Volt ungefähr, ja, mit ein bisschen Abweichung. Aber ich habe ja damit auch immer nur diese Sprünge von 3 oder 4 Volt. Das heißt, so ein richtig schönes, rundes Sinussignal, was ich ja eigentlich rausbekommen will, schaffe ich doch damit dann eigentlich nicht, oder? Das ist doch so ein bisschen verpixelt, sage ich mal.
Genau. Also Stufen dann. Verpixelt ist tatsächlich der perfekte Ausdruck dafür. Nichtsdestotrotz, dass es so verpixelt ist, ist das, wenn man es mit einem konventionellen Ansatz, also einer klassischen Pulsweitenmodulation vergleicht, wo man ja eigentlich nur an- und auskennt, also damit eigentlich nur eine Stufe baut, schon eine ganz massive Verbesserung, obwohl es eben so ein bisschen verpixelt ist. Und wenn man sich das ganze Signal mal in einem Oszilloskop anschaut, dann muss man schon relativ nah reinzoomen, um die Stufen wirklich erkennen zu können. Und da wir eben als Referenz letztlich die Pulsweitenmodulation haben, bei der wir eigentlich überhaupt keine Stufen beziehungsweise nur eine dann schalten können, ist es eben so, dass obwohl wir diese 3 bis 4 Volt Stufen schalten, das immer noch ein ganz erheblich besseres und qualitativ hochwertigeres Ausgabesignal ist, als das ein Pulsweitenmodulationssignal jemals erreichen würde. Und deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, dass wir da noch so kleine Sprünge drin haben, weil für den Motorantrieb beziehungsweise auch für das klassische AC-Laden ist das Signal qualitativ in jedem Fall ausreichend.
Okay, das heißt, die sind eigentlich so robust, oder der Motor, der dann drangehängt werden könnte, dem ist es dann gar nicht so wichtig, dass da jetzt so eine Stufen drin sind, so kleine.
Genau.
Sondern der will halt dann bestimmte Frequenz oder Spannungshöhen oder wie auch immer, das ist dann relevanter.
Genau, für den ist eher Frequenz und Spannungshöhe dann der relevante Teil.
Okay. Und was schafft ihr dann dafür, Frequenzen aufzurufen? Weil das ist doch bei Invertern, meine ich, die takten ja irgendwo im Kilohertz, im hohen Kilohertz-Bereich. Aber das ist ja die Schaltfrequenz, ist ja nicht gleichzeitig die Frequenz, mit der auch das Wechselstromsignal aus dem Inverter rauskommt, oder?
Genau, also die, wie du sagst, die sind eher so im Kilohertz-Bereich. In unserem Fall ist das im unteren Kilohertz-Bereich, weil dadurch, dass wir eben nicht permanent dieses ganze Battery Pack aus- und einschalten müssen, sondern dezidiert die einzelnen Stufen schalten können, reduziert sich dadurch auch die Schaltfrequenz. Was dann auch in das Thema EMV so ein bisschen reinspielt, weil man, je schneller und je höher man schaltet, dann entsprechend auch diese EMV-Belastung damit ansteigt. Und das ist auch ein Vorteil unseres Systems. Dadurch, dass wir weniger schnell schalten müssen, haben wir eben auch eine weniger relevante EMV-Belastung durch den Motorantrieb dann.
Mhm. Vielleicht noch für die ZuhörerInnen, die den Begriff EMV noch nicht kennen, das steht für elektromagnetische Verträglichkeit. Und das ist so ein Feld, was sich im Prinzip auf die Aussendung oder das Empfangen von elektromagnetischen Störungen konzentriert. Die will man möglichst klein halten, also möglichst geringe EMV-Belastungen haben. Und hohe Frequenzen sorgen halt auch eher für machen diese Thematik auf jeden Fall schwerer handelbar. Und da muss man gewisse Grenzwerte einhalten, sonst kann es halt zu Problemen in der Elektrik kommen oder dass elektrische Signale gestört werden oder ähnliches. Ja, vielleicht nochmal zurück zu den MOSFET-Schaltern. Ich stelle mir das irgendwie so wahnsinnig kompliziert vor, diese ganzen Zellen dann alle da irgendwie miteinander verschaltbar zu machen, damit ich dann auch so schnell diese einzelnen Spannungsniveaus einstellen kann. Wie kann man sich das denn vorstellen, wie das nachher bei euch in der Hardware aussieht? Hat man zwar den Schalter, aber dann stelle ich mir vor, man braucht doch sehr viele davon. Die müssen alle mit allen anderen Zellen irgendwie verbunden werden. Das scheint mir ein sehr komplexes System dann am Ende zu sein.
Genau, also rein optisch sieht es tatsächlich gar nicht so komplex aus. Der aktuelle Aufbau, beziehungsweise mit was wir jetzt arbeiten, ist, kann man sich vorstellen, wie wenn man mal einen Laptop oder ein Handy aufgeschraubt hat, da sind auch so grüne Platinen drin. So ähnlich sieht das auch bei uns drauf. Auf dieser grünen Platine, das sind dann so einzelne schwarze Bauteile mit drauf. Die sind auch bei uns mit drauf. Da sind unter anderem eben dann auch die MOSFETs mit drauf, die die Verschaltung gewährleisten. Und da es ja immer noch relevant ist, dass wir auch die Batteriezellen untereinander verbinden können, also sie müssen ja immer noch Spannung und Strom leiten können, übernimmt die Platine genau diese Aufgabe, dass sie neben dem, dass sie als Trägermaterial für die einzelnen Bauteilkomponenten, eben auch die MOSFETs dient, auch die Aufgabe hat, dass sie die Verbindung unter den einzelnen Batteriezellen sicherstellt und man dann eben auch die Signale, die durch die Software vorgegeben werden, letzten Endes leiten können. Und vorstellen kann man sich das ein bisschen so, also man hat eine Trägerplatine, mit der dann letzten Endes unten drunter die einzelnen Batteriezellen verbunden sind. Und wenn man daraus dann zum Schluss ein ganzes Battery Pack bauen will, hat man natürlich außenrum noch das Housing und macht dann oben einen Deckel drauf und sieht von außen letzten Endes ganz genauso aus wie jedes andere Battery Pack auch. Mit dem kleinen Unterschied, dass wir eben diese Zwischenlage bilden zwischen den einzelnen Batteriezellen und um dann eben auch die Verbindung und die Verschaltung sicherstellen zu können.
Mhm. Also das, was dann bei einer klassischen Batterie eben hart verschaltet ist durch irgendwelche Kupfer- oder Aluminiumschienen, das ist bei euch dann eigentlich eine Platine und da schaltet ihr dann die Verbindungen über die MOSFETs auf der Platine hin und her, aktiviert die oder schaltet die ab.
Genau, richtig.
Okay. Stehe. Und du hast ja schon angesprochen gerade, dass ihr gewisse Ströme und Spannungen da irgendwo übertragen müsst. Da ist ja sicherlich auch so eine klassische Stromschiene, die mache ich halt irgendwie beliebig dick, wenn ich es brauche, da ein bisschen einfacher als jetzt so eine Platine. Da habt ihr da nicht irgendwo dann Limits, was eure Leistung oder auch eure Spannung angeht?
Genau, also das ist ein super Punkt, den du da ansprichst. Das ist nämlich de facto wirklich ein limitierender Faktor, vor allem wenn es um die Ströme geht. Und um das vielleicht so ein bisschen in den Kontext zu setzen, grundsätzlich ist es für uns so, dass wir höhere Spannungen besser umsetzen können als höhere Ströme. Mhm. Das liegt grundsätzlich daran, dass wir für ein dreiphasiges System, das jedes Elektroauto ist per se erstmal, auch drei Stränge umsetzen müssen, die jeweils dann die gesamte Spannung abbilden. Und da kommt jetzt noch mit dazu, dass man im ersten Schritt annehmen könnte, naja, wenn ich drei Stränge habe, dann kann ich grundsätzlich auch die Ströme auf diese drei Stränge aufteilen. Das ist allerdings leider nicht so. Das wäre zu einfach. Mhm. Aufgrund von technischen Gegebenheiten ist es so, dass wir die Ströme nur durch die Wurzel 3 aufteilen können. Also nicht durch 3 teilen, sondern nur durch so roundabout 1,7. Und deswegen ist der Strom bei uns auch ein Stück weit der limitierende Faktor, weil durch das Ansteigen der Ströme oder bei höheren Leistungen dann die Ströme überproportional ansteigen, wodurch der Strom oder die Stromstärke dann eben auch ein limitierender Faktor ist. Und was für uns daraus folgt, ist, dass je höher die Spannung ist, desto kleiner werden die Ströme bei der gleichen Leistung allerdings. Mhm. Und deswegen ist das eben so ein Stück weit ein limitierender Faktor und wir arbeiten deswegen auch lieber mit höheren Spannungen. Und um es an einem praktischen Beispiel mal darzustellen, wenn wir jetzt ein 800-Volt-System als Referenzwert mit 150 Kilowatt Leistung nehmen, das ist ein ID3 oder ein ID4 zum Beispiel, dann können wir da einen Spitzenstrom von 150 Ampere konkret abbilden.
Mhm. Okay, vielleicht das Thema auch nochmal mit Strömen und Spannungen. Da hatten wir auch schon mal eine Podcast-Episode drüber, wo wir nochmal so grob die Begrifflichkeiten erläutert haben. Das war die Episode 48, das A und O des Stroms. Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, dann kann man sich das nochmal anhören, warum jetzt höhere Ströme ja so ein bisschen schwieriger sind als höhere Spannungen. Ja, weil es ja dann eben auch thermisch gewisse Grenzen gibt, wenn ich die Ströme da beliebig hochtreibe. Da kann man sich das nochmal genauer anhören. Okay, genau, du hast gemeint jetzt 150 Ampere bei 800 Volt. Das kommt mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht ganz so hoch vor. Mhm. Das wäre aber pro Strang dann oder für das gesamte System?
Das ist pro Strang dann, wobei die Leistung natürlich auf das Gesamtsystem bezogen ist.
Okay, also es wären dann so um die 120 Kilowatt, die ihr da bereitstellen könnt, wenn ich das jetzt mal kurz durch den Taschenrechner jage.
Genau, also das ist so die Leistung bzw. das Setup, mit dem wir eben aktuell arbeiten. Mhm. Hintergrund ist der, dass wir in dem Leistungsspektrum den Großteil der normalen Elektrofahrzeuge abdecken können, so klassische Mittelklassewagen, mhm. aber eben auch andere Anwendungsbereiche, wie jetzt zum Beispiel Nutzfahrzeuge, die eben auch in dieser Leistungsklasse sich bewegen und das für uns halt systemisch auch gut umsetzbar ist. Deswegen haben wir uns im ersten Schritt auf jeden Fall auf diese Leistungsklasse oder maximale Leistungsklasse fokussiert.
Mhm. Okay, aber das heißt ja dann auch automatisch, dass es jetzt sich nicht irgendwie um so eine super fancy High-End-Technologie handelt, die total teuer ist und nachher nur für irgendeinen Supersportwagen geeignet, weil dann müsstet ihr wahrscheinlich nochmal bei der Leistung eine Null ranhängen.
Ja.
Sondern wirklich den Fokus hat, irgendwo in den Massenmarkt, der dann zumindest kostentechnisch auch reinzukommen. Jetzt klingt ja erstmal dieses ganze Verschalten ja auch sehr aufwendig, sehr teuer. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich mir jetzt nur die Batterie so angucke, ist sie erstmal teurer. Aber ich spare mir ja im Gegenzug dann den Onboard-Lader und auch den Inverter. Seht ihr da Chancen, dass ihr da kostentechnisch dann auch einen Vorteil generieren könnt? Oder ist das vielleicht der Charme gar nicht mehr unbedingt die Kosten, sondern ja andere Vorteile, die man sich damit auch erkauft?
Genau, also das war von uns von Anfang an ein wichtiger Punkt, weil gerade die Automobilindustrie ist eine kostengetriebene Industrie. Das muss man wissen und das muss man verstehen. Dementsprechend ist ein leistungsfähiges technisches System natürlich wichtig, aber es muss trotzdem kostenkompetitiv sein. Deswegen haben wir uns da auch von Anfang an Gedanken drüber gemacht, eben genau aus dem Grund, den du gerade angesprochen hast. Wir haben Halbleiter zwar, aber davon relativ viele. Mhm. Und deswegen haben wir uns im ersten Schritt und schon in einer relativ frühen Phase mal angeschaut, so ein Referenzsystem, wo man eben vergleicht, wenn wir ein konventionelles System haben, mit Onboard-Charger, mit Inverter, mit BMS, wo liegt da in etwa die Kostengrenze oder das, was Automotive dafür bezahlen muss? Und dann mal geschaut, wie das denn auf unserer Seite aussieht, wo wir da dann letzten Endes landen, und haben dann festgestellt, dass wir, selbst wenn wir mit diesem diskreten Aufbau, mit dem wir aktuell arbeiten in der ersten Phase jetzt, in etwa auf das gleiche Kostenniveau kommen wie ein konventionelles System, weil wir uns eben den Onboard-Charger und den Inverter sparen können. Und das war erstmal eine sehr positive Nachricht für uns, weil damit war für uns klar, okay, es macht auch wirklich Sinn, das System in den Mobilitätsbereich zu bringen. Und der wichtige Faktor ist aber, in der finalen Ausbaustufe wollen wir weggehen von diesem klassischen diskreten Platinenaufbau und das ganze Thema eben in einen eigenen Mikrochip integrieren, in den sogenannten ASIC, weil da steckt nämlich dann das wirklich große Kosteneinsparpotenzial drin. Dann haben wir nämlich einen Standardchip, der sehr häufig produziert wird, damit entsprechend auch günstiger wird. Und das System haben wir dann auch mal durchkalkuliert und in Referenz zu dem konventionellen System gesetzt. Und da besteht tatsächlich das Potenzial, dass wir im Vergleich zu einem konventionellen Antriebsstrang die Kosten um bis zu 75% senken können, inklusive der Vorteile, die wir eben mitbringen. Mhm. Und da steckt dann schon ein sehr großes Potenzial eben auch auf der Kostenseite drin.
Ja, auf jeden Fall. Also 75%. Also ich glaube, selbst wenn es nur 10% wären, dann würden schon viele aufhorchen und sagen, oh, das klingt spannend. Wenn man versucht, ja aus dem E-Auto noch viel Geld rauszunehmen oder viele Kosten. Die 75% sind dann aber quasi für ja, BMS, Onboard-Charger, Inverter. Batterie ist ja mehr oder weniger, also die Zellen, bleibt ja ungefähr gleich, weil da habt ihr ja jetzt auch gar nicht den Einfluss, sondern die 100 Kilowattstunden oder die 50 oder was auch immer es dann werden, die sind ja sowieso installiert.
Genau. Ein Side-Fact, den man da noch mit anführen kann, dadurch, dass in einem konventionellen System ist immer super wichtig, dass die Zellen qualitativ alle in etwa gleichwertig sind, weil die sonst auseinanderdriften oder schneller auseinanderdriften. Und da wir eben Zugriff auf die einzelnen Zellen haben, ist für uns dieses klassische Zellmatching nicht mehr so super relevant, weil wir eben Unterschiede unter den Zellen auch ausgleichen können. Mhm. Dementsprechend, wenn man das ein bisschen weiterdenkt, könnte man auch günstigere Zellen nehmen, weil die Qualität der Gleichheit der Zellen nicht mehr so eine große Rolle spielt.
Mhm. Okay, das heißt, ihr seid auch immer flexibler, was dann den Ausstoß angeht, was ja auch wieder die Kosten für die Zellproduktion senken kann, wenn man dann sagt, ja, wir können mit größeren Schwankungen produzieren, das heißt wahrscheinlich im Normalfall dann auch günstiger produzieren.
Definitiv.
Okay. Du hattest ja auch den Onboard-Charger jetzt nochmal angesprochen. Wir hatten nämlich vorhin jetzt erstmal nur die Richtung E-Motor besprochen. Also wenn ich quasi eine Wechselspannung ausgebe und die an den E-Motor abgebe, das ist das eine. Das andere wäre ja aber, ich lade das Fahrzeug nach und das heißt, ich habe jetzt den Wechselstrom direkt aus dem Stromnetz und den gebe ich direkt auf euer Batterie- oder euer Wechselstrom-Batteriesystem drauf und das heißt, der würde dann, diese einzelnen Schalter würden dann unseren 50 Hertz Wechselstrom aus dem Stromnetz halt aufnehmen und dann entsprechend auch sofort zu den einzelnen Zellen hin zu einem Gleichstrom dann auf Einzelzellebene umwandeln.
Genau, weil letzten Endes ist die Software fähig, dass sie sich auf ein Eingangssignal aufsynchronisiert. Also die schaut sozusagen, was für eine Spannung liegt an, erstmal AC oder DC, und kann sich dann entsprechend an das, was von außen reinkommt, aufsynchronisieren und die Verschaltung bzw. den Ladeprozess dann so steuern, dass wir eben entweder im einfachsten Fall ein Gleichstromsignal laden oder im etwas komplexeren Fall mit einem Wechselstromsignal laden. Und was dabei noch wichtig ist, das muss von unserer Seite aus nicht zwingend ein qualitativ hochwertiges Wechselstromsignal aus dem Netz sein. Mhm. Grundsätzlich könnten wir jede andere Wechselstromquelle oder jede andere Stromquelle auch von außen anschließen und die Batterie laden, was uns halt wesentlich unabhängiger von gegebenen oder wirklich qualitativ hochwertigen Infrastrukturen, was jetzt die Stromqualität angeht, macht, weil wir eben die Möglichkeit haben, dass die Software sich auf das Eingangssignal aufsynchronisiert und wenn das dann qualitativ nicht so super hochwertig ist, weil vielleicht das Netz nicht so stabil ist oder wir auch andere Netzspannungen haben, ich meine, Europa mit den 220 Volt ist die eine Geschichte, aber wenn wir jetzt zum Beispiel in die USA gehen, da haben wir nur 110 Volt und diese Derivate, die man normalerweise auf Seiten der Automobilhersteller dann damit entwickeln muss, eben für die Onboard-Charger, das fällt bei uns auch weg, weil das letzten Endes nur eine Software-Anpassung ist und keine hardware-seitige Anpassung mehr.
Mhm. Genau, ja, da gibt es ja weltweit dann auch noch mit 50 und 60 Hertz Unterschiede.
Genau.
Die muss man alle berücksichtigen. Genau, und Gleichstrom hattest du erwähnt, geht natürlich auch, weil dann schalte ich halt einfach alle Zellen entsprechend in in Reihe, also seriell, und dann kann ich ganz klassisch auch Gleichstrom laden.
Ja, das ist immer der einfachste Case dann praktisch. Mhm.
Okay. Seid ihr da dann eigentlich beim Strom auch begrenzt auf die 150 Ampere ungefähr beim Gleichstromladen?
Also grundsätzlich können wir immer mit der Motorleistung laden, wobei wir da immer ein bisschen aufpassen müssen, was die Batteriezellen auch wirklich verkraften. Da ist dann eher die Zelle der limitierende Faktor, weil man die natürlich nicht unendlich schnell laden kann und man deswegen immer Rücksicht nehmen muss auf das, was wirklich die Zelle auch verkraftet, um da den Maximalwert dann dran festzumachen. Deswegen, das ist ein bisschen abhängig von dem Gesamtsystemaufbau beziehungsweise der genutzten Batteriezelle dann.
Okay, verstehe. Genau, und ja, weil wir jetzt gerade noch über den Onboard-Lader gesprochen haben, wenn ihr den Strom jetzt aus dem Netz in die Batterie geben könnt, geht es ja wahrscheinlich andersrum, dann im Prinzip genauso. Also ihr könntet auch wieder ins Netz reinladen, ganze Thema Vehicle to Home, Vehicle to Grid und so weiter und so fort.
Richtig, Bidirektionalität, eine intrinsische Eigenschaft von dem System, weil für eine Software letzten Endes irrelevant ist, ob sie Strom aufnimmt oder Strom abgibt, und es funktioniert eben in beide Richtungen. Deswegen auch das Thema bidirektionale Ladegeräte, die ja jetzt Gott sei Dank immer mehr kommen, auch in der Automotive-Welt, allerdings halt technisch super komplex, damit sehr teuer sind. Und da können wir auch einen Vorteil eben von dieser Software bzw. AC-Batterie ausspielen, weil die per se bidirektional ist. Also immer, wenn ich so ein System in einem Fahrzeug habe, habe ich immer grundsätzlich die Möglichkeit, auch wieder ins Netz zurückzuspeisen, was mir dann eben auch die Möglichkeit gibt, das Fahrzeug in eine Vehicle-to-Home oder größer dann Vehicle-to-Grid-Applikation einzubinden. Und da haben wir mit der FFE aus München erst gesprochen. Die haben dazu letztes Jahr eine Studie durchgeführt, was es denn überhaupt bringen würde, wenn man jetzt so eine Vehicle-to-Grid-Anwendung umsetzen würde, vor allem für den Fahrzeughalter. Weil natürlich der berechtigte Punkt ist, naja, wenn der Netzstabilisierung macht und das Fahrzeug zur Verfügung stellt, das muss ja irgendwie monetär auch vergütet werden dann. Und bei den Strompreisen oder Durchschnittsstrompreisen vom letzten Jahr hätte damit ein Autobesitzer oder Fahrzeugbesitzer bis zu 3.000 Euro verdienen können, was im Vergleich zu der vergangenen Mobilität dann schon ein sehr, sehr nettes Add-on zum Fahrzeug ist, weil normalerweise kostet ein Auto Geld, bringt selten Geld. Und da gibt es jetzt eben auch die Möglichkeit, in die andere Richtung zu gehen. Und das können wir von unserer Seite eben auch abbilden.
Ja, das ist definitiv ein Zukunftsthema. Also ja, wie du gesagt hast, da geht ja gerade viel in die Richtung, auch wenn es noch nicht so ganz alles reguliert ist. Also technisch geht da ja schon mehr als regulatorisch derzeit möglich ist. Jetzt klingt eure Technologie ja echt super spannend. Du hast gesagt, man spart sich Bauteile, man kann dadurch irgendwo Gewicht rausnehmen, man kann Kosten aus dem Auto nehmen, es günstiger machen, vielleicht auch effizienter, je nachdem. Aber noch ist ja eure Technologie noch nicht in einem Serieneinsatz. Wie sehen denn da so die nächsten Schritte aus? Oder vielleicht kannst du auch so grob so einen Zeitplan mal skizzieren, bis man vielleicht ein Fahrzeug kaufen kann, wo eure Technologie verbaut ist.
Also wenn wir uns anschauen, was so der Plan bis zum Serienprodukt ist, dann ist es so, dass wir aktuell dabei sind, einzelne Partner zu akquirieren. Es gibt auch schon Partner. Und ganz wichtig aber in der Stage, in der wir jetzt sind, wir haben sozusagen die Labortests abgeschlossen und möchten jetzt im nächsten Schritt das Prototyping aus dem Labor-Setup in ein industrielles Setup bringen, um dann wirklich auch in einer relevanten Umgebung testen zu können. Das wollen wir zusammen mit einem Industriepartner machen. Da sind wir jetzt gerade in Verhandlungen mit verschiedenen Partnern, wie wir das aufsetzen können. Und die Zeitleiste sieht vor, dass wir im September mit dem Projekt dann starten können, mit einer initialen Laufzeit von 12 bis 24 Monaten, kommt ein bisschen auf den Inhalt natürlich an. Ziel soll es aber sein, innerhalb dieses Projekts dann wirklich ein Plug-and-Play-Battery-Pack aufzubauen, in dem es unsere Aufgabe ist, natürlich unsere Hardware und Software auf der einen Seite zu liefern und dann eben für den Partner die Aufgabe besteht, unsere Hardware-Komponenten dann auf der einen Seite klassisch mechanisch mit den Batteriezellen zu verbinden und daraus letzten Endes dann wirklich ein fertiges Battery-Pack zu bauen. Und das soll dann nochmal natürlich auf Herz und Nieren getestet werden und als Demonstrator für die ersten potenziellen Kunden dienen. Und da man nach dem Prototyping leider im Mobility-Bereich immer auch noch die Themen funktionale Sicherheit und Zertifizierung ein bisschen auf dem Schirm haben muss, wird das letzten Endes der Abschluss des POC-Projekts dann auch die Absprungbasis für den Eintritt in die Phase Zertifizierung, Finalisierung von funktionaler Sicherheit sein. Und bis wir dann wirklich über ein serienreifes, in der Serie angekommenes Produkt sprechen können, liegen wir in etwa bei 5 Jahren, wenn wir von heute wegkalkulieren.
Okay, das heißt also, jetzt geht es erstmal vom Labor raus, idealerweise in irgendwelche Fahrzeuge, Prototypen, da wird alles getestet und dann, wenn man dann weiß, so jetzt funktioniert das, geht es in die Serienentwicklung und ja, aber das heißt, 5 Jahre finde ich immer noch ist, überschaubarer Zeitraum, also wenn man überlegt, wie viel Entwicklungsarbeit ja dann doch in so einer Technologie mal steckt, bis die serienreif ist.
Genau, also wir haben tatsächlich schon mal ein eigenes Prototypenfahrzeug aufgebaut. Das war so unser Demonstratorfahrzeug, so ein kleiner Strandbuggy. Der war jetzt vom Leistungsspektrum her bei 10 kW. Und das war für uns super wichtig, um mal zeigen zu können, dass man das wirklich umsetzen kann. Bei 10 kW liegen wir jetzt nicht so zwingend in der klassischen Mobilitätsanwendung vom Leistungsbereich. Und genau aus dem Grund ist es jetzt eben wichtig, dass man das Ganze ein bisschen von der Leistung höher skalieren kann und auch entsprechend mit einem Systemintegrator zusammenarbeitet, der daraus dann ein finales Produkt bauen kann, weil unser Kern-Know-how bei der Software- und der Hardware-Komponente liegt.
Alles klar. Ja, dann Niklas, vielen Dank, dass du da die Einblicke gewährt hast in euer Unternehmen, in eure Technologie, in diese sehr spannende Technologie, wie ich finde. Und ja, wünsche euch da weiterhin viel Erfolg, dass wir in ein paar Jahren idealerweise ein E-Fahrzeug mal fahren können, wo eure Technik verbaut ist. Und wer weiß, vielleicht hören wir oder früher oder später auch nochmal von euch, wenn es da ein bisschen weitergeht Richtung Prototyping. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Ja, sehr gerne. Wir geben dann ein Update, wenn es soweit ist und drücken die Daumen, dass wir in der nahen Zukunft dann die Barrettes-Technologie auch wirklich in der Serie, in der Mobilität sehen können.
Alles klar. Ja, dann vielen Dank nochmal und auch an unsere ZuhörerInnen nochmal vielen Dank wieder fürs Zuhören und Einschalten. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Bis dann und auf Wiederhören.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.